die Presse.
Florian, was hat dich am Wahlabend am Sonntag eigentlich am allermeisten überrascht?
Am allermeisten hat mich überrascht, und ich glaube, man muss das nochmal ganz kurz thematisieren, dass sämtliche Diskussionen an diesem Wahlabend geführt wurden auf Basis von Ergebnissen, die mit keiner einzigen ausgezählten Stimme unterlegt waren. Wir haben in den letzten Jahren ganz oft darüber gesprochen, wie schwierig das Umfragegeschäft inzwischen geworden ist. Und da traut man sich plötzlich im Prinzip einen ganzen Wahlabend zu bestreiten mit Vorwahlbefragungen. Also es waren ja diese Trendprognosen, das wurde zwar offengelegt, aber das hat mich wahnsinnig gewundert und ich halte es ehrlich gestanden auch für ein bisschen unseriös.
Mhm. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Stimme, die Sie da gerade gehört haben, ist die von Florian Asamer, dem Chefredakteur der Presse. Er ist heute bei mir zu Gast, um das Ergebnis der Europawahl vom Sonntag zu besprechen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Florian, wenn man jetzt auf das Wahlergebnis in Österreich genauer blickt, fällt auf, dass da einige Dinge passiert sind, die zum ersten Mal so daliegen. Das Auffälligste ist, nona net, die FPÖ erreicht erstmals den ersten Platz bei einer bundesweiten Wahl. Ist das Ergebnis jetzt aber so ein Erfolg für die FPÖ, wie wir das auch schon irgendwie davor dauernd dahergeredet haben? Oder anders gefragt, hat die FPÖ überhaupt ihr Potenzial ausgeschöpft?
Also ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, weil jetzt einen Tag nach der Wahl geht es ein bisschen in die Richtung, die FPÖ hat eh gar nicht so viel gewonnen und die ÖVP hat eh irgendwie nicht so viel verloren. Ich glaube, man darf der FPÖ nichts wegnehmen. Dieser erste Platz bei einer nationalen Wahl, auch wenn es nur unter Anführungszeichen eine EU-Wahl ist, ist ein absoluter Meilenstein. Und das ist geschafft worden. Und ich glaube, das steht jetzt einmal so da und das Ungeschmälerte. Ob sie das Potenzial ausgeschöpft haben oder nicht, da gibt es jetzt zwei Theorien. Die eine Theorie ist, es ist eine EU-Wahl. Tendenziell ist die EU für die FPÖ nicht besonders wichtig. Das heißt, die Mobilitätskraft Richtung Mitglieder und Sympathisanten ist gering. Insofern wäre noch mehr Potenzial Richtung Herbst da. Dann gibt es die zweite Theorie, so eine Art Druckkessel-Theorie. Das heißt, die Wut, die sie über Corona oder über viele andere Dinge jetzt aufgestaut hat, ist in der ersten nationalen Wahl in Österreich nach 5 Jahren jetzt einmal, hat sich Bahn gebrochen. Und das könnte wieder dafür sprechen, dass das das Potenzial ist, das die FPÖ hat und unter Umständen im Herbst sogar noch weniger wird, wenn andere Protestparteien wie zum Beispiel die Bierpartei oder auch die Kommunisten bundesweit antreten. Also man wird sehen.
Das heißt also, wenn ich dir so zuhöre, dann soll das kein Abstumpfen sein, aber auch weder ein übertriebenes Geheule, das ist jetzt schrecklich, dass die FPÖ Platz 1 ist, aber eben auch kein, man es nicht total runterspielen.
Also um es klar zu machen, die Positionen, die die FPÖ vertreten hat, also jetzt auch Richtung EU, aber überhaupt, machen jetzt ihr Abschneiden zu keiner schönen Geschichte. Aber ich glaube, vieles von dem, was jetzt im Vorfeld da befürchtet worden ist, also wenn man jetzt hergeht, ein guter Horrorfilm besteht darin, dass man das, was man fürchtet, nie herzeigt oder erst irgendwann zum Schluss. Durch dieses Ergebnis bei der EU-Wahl hat man jetzt sozusagen das erste Mal gesehen, wovor man sie fürchtet. Und das sind derzeit 25,5% und nicht 35%.
Mhm. Ja. Eine zweite Sache, die auffällt, ÖVP und SPÖ haben erstmals bei einer bundesweiten Listenwahl keine Mandatsmehrheit. Irgendwie denkt man sich fast, aha, was, das war wirklich noch nie so. Das zeigt aber vor allem auch, dass diese Bindkraft dieser ehemals großen Parteien wirklich extrem nachgelassen hat, obwohl wir das Gefühl ja schon länger haben.
Ja, also ich meine, einerseits hat das eine historische Dimension. Wir wissen, dass die Große Koalition der 1990er Jahre ja ganz lang 2/3 Mehrheiten hatten. Die konnten also die Verfassungsgesetze beschließen, wie es ihnen Spaß gemacht hat. Dann ist es langsam erodiert. In den letzten Jahren hat man sich dann schon angewöhnt, oft in Klammer zu schreiben, ja, Große Koalition oder Mittlere, weil es nicht mehr so richtig groß war. Und die zweite, eher aktuelle Sache an der Situation, das wird im Herbst dann schlagend werden, ist, es werden sich wahrscheinlich keine Zweierkoalitionen mehr ausgehen. Also selbst mit einem Wahlsieger, wenn die FPÖ die Wahl tatsächlich gewinnen sollte, aber nur so abschneidet wie jetzt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das ausgeht zu zweit, zumindest jetzt nicht wahnsinnig hoch.
Wir kommen dann nachher nochmal genauer auf ÖVP und SPÖ zu sprechen. Ich möchte das nur noch bei diesen erstmaligen Dingen bleiben. Und zwar sind das unter anderem auch die NEOS, die das erste Mal bei einer bundesweiten Wahl zweistellig geworden sind. Da hatte man aber den Eindruck, das ist eigentlich kein schlechtes Ergebnis, aber sowohl die Partei selber, also auch ihr Spitzenkandidat, aber auch alle KommentatorInnen hätten da noch mehr gesehen, dass da noch mehr möglich gewesen wäre.
Also vornweg sozusagen, ich glaube, man muss auch den NEOS da Anerkennung aussprechen und es ist gar nicht so leicht, das erste Mal dann tatsächlich zweistellig einstellig zu werden. Wir wissen das auch von den Grünen. Es war lang so, Umfragen waren immer großartig, das Ergebnis immer vergleichsweise enttäuschend. Also in der Hinsicht muss man einfach sagen, bestes Ergebnis der Neos bisher, nehmen und drüber freuen. Das Zweite, was bei der Wahl ganz lustig ist, ist, dass in Wirklichkeit so jeder sich ein bisschen drüber freut, wie das Ergebnis ausgegangen ist. Also die FPÖ feiert ihren ersten Platz, die ÖVP den geringen Abstand zur FPÖ und Platz 2. Die SPÖ lasse ich jetzt aus, weil da fällt mir nicht viel ein. Die Grünen sind froh, dass die Schilling-Geschichte nicht so schlimm war, wie geglaubt. Die Neos sind das erste Mal zweistellig und die KPÖ hat einen Sockelbetrag erhalten, also mit diesen knapp 3%, wo man im Herbst mit, weiß nicht, Grundmandat Graz oder mit ein bisschen einem Schub die durchaus Hoffnungen machen kann, ins Parlament zu kommen, also ins österreichische. Also insofern haben irgendwie alle so ein bisschen Grund, sich zu freuen.
Aber es reden sich eben auch alle ein bisschen schön.
Natürlich.
Noch eine Sache, die da eben zum Schönreden dazugehört ist, bei den Grünen ist der Verlust nicht so groß geworden, wie sie geglaubt hätten. Was allerdings jetzt so aussieht, noch wissen wir es nicht ganz genau, aber es sieht sehr danach aus, dass hier es so eine Art Vorzugsstimmenduell gibt, dass der Zweitplatzierte auf der Vorzugsstimmenliste, nämlich Thomas Weitz, gewinnen könnte. Damit zeigt sich dann, dass sich die ganze Affäre rund um Lena Schilling ja doch ein bisschen ausgewirkt hat, oder?
Ja, ich glaube, ein bisschen ist genau die richtige Bezeichnung. Es gibt jetzt zwei Mandate. Sie haben ein Mandat verloren. Ich glaube, es ist sogar relativ knapp. Das ist übrigens auch ein bisschen Teil der gesamteuropäischen Dynamik. Die Grünen haben da insgesamt nicht wahnsinnig gut abgeschnitten. Und ich glaube, es werden beide ganz gut damit leben können, sie da zu arrangieren und wer jetzt genau die Delegation anführt. Ich bin mir nicht sicher, ob das so entscheidend ist.
Aber was hast du dir gedacht? Ist das erwartbar? Also ich meine, ich fand ja dieses Ergebnis schwer zu interpretieren eigentlich der Grünen, weil wir wissen ja nicht, ob dieser Effekt, dass wir alle ständig über die Partei gesprochen haben, ihr nicht sogar geholfen hat, weil sie hätte vielleicht sogar schlechter abschneiden können, auch wenn natürlich die ganze Debatte der Partei sicher nicht gut getan hat, auch im Hinblick auf den Herbst. Aber man kann es eigentlich so schwer greifen, ob das jetzt schlechter oder besser war.
Wenn man sich die Analyse dieser Wahlmotive so anschaut, hat eigentlich bei keiner Partei der Spitzenkandidat oder Kandidatin gestochen. Also wenn man das auch auf die Grünen umlegt, dann könnte man auch sagen, so wichtig war es gar nicht. Es war ganz lustig, wir haben heute, glaube ich, in der Konferenz kurz drüber geredet, da hat jemand gesagt, naja, das interessiert ja nur die Wiener Blase und dann kann man wieder sagen, na, die Grünen werden auch eh nur in der Wiener Blase gewählt, also oder überwiegend. Schwer zu sagen, ich glaube, mit dem Ergebnis können wahrscheinlich die Grünen einigermaßen leben.
Gut, das führt mich aber jetzt ganz kurz einmal raus aus nicht der Wiener Blase, sondern der österreichischen Blase. Das Ergebnis der Grünen in Gesamteuropa ist schon auffällig schlecht. Das hat natürlich auch mit dem schlechten Abschneiden der deutschen Grünen zu tun, die dort auch in der Regierung sitzen. Aber wie nimmst denn du das wahr, dass jetzt da, ich glaube, die gesamte grüne Fraktion minus 18 Mandate hat? Was sagt das über uns?
Ich glaube, es geht einfach darum, es gibt zwei Megathemen quer drüber. Das eine ist quasi Migration und Sicherheit. Das andere ist das große Klimathema. Fürs Klimathema stehen die Linken, für die Sicherheit und Migrationssache die extreme Rechte. Die extreme Rechte hat das Match eindeutig für sich entschieden. Und ich glaube, die Parteien müssen halt quer drüber schon auch einmal zur Kenntnis nehmen, dass es da offenbar quer über die europäische Bevölkerung eine Menge an Sorgen in der Richtung gibt, die halt bearbeitet werden muss. Einen zweiten Satz wollte ich noch dazu sagen, es ist ganz interessant, weil es erst einen großen Unterschied macht, ob man in Opposition ist oder in Regierung ist. Die Meloni in Italien ist die einzige, die sozusagen in Regierungsverantwortung trotzdem dazu gewonnen hat. Es stimmt nicht, das ist nicht die einzige, ich glaube in Kroatien auch, aber jetzt so jemand, der so im Zentrum, in den großen Ländern.
Ja. Und ich meine, das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass es noch nicht so lang ist auch, aber ja, ist auf jeden Fall ein Effekt. Kommen wir nochmal zurück nach Österreich zu den zwei ehemals großen Parteien. Da ist mal die ÖVP, die, wie du selber gesagt hast, sich jetzt noch nie so dann doch gefreut hat über einen Verlust in dieser Höhe. Was sagt uns denn das Ergebnis der ÖVP vom Sonntagabend?
Auch da muss man zuerst einmal ganz klar sagen, das ist natürlich ein verheerendes Ergebnis, da gibt es nichts herumzureden. Gleichzeitig ist es so, es war klar, dass nach dem Abgang vom Sebastian Kurz, das ist halt jetzt schon einige Zeit her, irgendwann dieser Kurzeffekt aufhören wird zu wirken. Das ist jetzt passiert. Der Vorteil von der ÖVP ist, dass sie Richtung Herbst jetzt quasi die Luft aus dem Luftballon draußen hat. Das heißt, sagen wir mal, 8% Verlust sind eingepreist. Würden es nur 5 sein, wäre es quasi ein Erfolg. Also sie haben sich jetzt quasi einen Teil der Niederlage im Herbst jetzt schon abgeholt und sie haben natürlich als Zweiter mit diesem relativ knappen Abstand, wir haben eh schon zuerst dazu gesagt, wir wissen nicht, ob das damit zu tun hat, dass die FPÖ schwächer ist bei der EU-Wahl oder nicht, sie jetzt eine Ausgangsposition geschaffen, wo sie das Gefühl haben, sie können drum kämpfen, die Kanzlerschaft zu erhalten. Also
es kann motivierend sein.
Könnte ich mir vorstellen.
Bei der SPÖ hingegen eher nicht, oder? Also ich meine, das Ergebnis ist tatsächlich eher aus Oppositionssicht vor allem auch schwierig.
Na, die SPÖ, glaube ich, hat mehrere Probleme. Das eine ist, sie werden im Herbst noch mal deutlich mehr Konkurrenz kriegen, weil ja die Bierpartei und auch die Kommunisten tendenziell in ihrem Lager fischen werden. Sie haben zweitens das Problem, dass sie aus der Schilling-Geschichte eigentlich kein Kapital schlagen haben können, was man sich vorstellen konnte. Und dass ja das große Versprechen vom Andreas Babler, weswegen die Partei ihn dann letztlich auch am Parteitag gewählt hat mit der Rede, nämlich er will Erster werden, ist überhaupt nicht grundiert mit irgendwelchen Ergebnissen. Und es ist relativ sicher, dass der burgenländische Landeshauptmann Doskozil da wieder sticheln wird. Also die Ausgangsposition für die SPÖ Richtung Wahl ist für mich nicht sehr erfolgsversprechend.
Jetzt warst du am Sonntag auch im ORF eingeladen und hast dann versucht, ein bisschen eine positive Note einzubringen, indem du auf die Wahlbeteiligung hingewiesen hast. Das hat sich in der Zwischenzeit leider auch ein bisschen gedreht. Die schaut nicht ganz so gut aus. Ich meine, noch wissen wir sie immer noch nicht ganz genau, weil die Briefwahlstimmen ja immer noch nicht ausgezählt sind komplett. Aber sollten die jetzt sozusagen auch noch ausgezählt werden, könnte die Wahlbeteiligung auf 55,8% klettern. Das ist ungefähr 5% unter dem Jahr 2019. Das ist auch nicht das beste Zeichen, oder? Dass das jetzt doch auch ein bisschen hinuntergegangen ist.
Ja, also finde ich nicht gut, habe ich auch in der Form ehrlich gestanden nicht erwartet, weil ich eigentlich ein bisschen das Gefühl gehabt habe, dass es insgesamt in der Diskussion und so eher aufgeladen war und ich hoffe, dass das im Herbst besser wird. Ein gutes Zeichen ist das nicht.
Aber man weiß ja eben, dass es immer so ist, dass die Europawahlen weniger anziehen als
die Nationalwahlen. Das schon, aber die 60% hatten wir zuletzt. Und ich meine, das muss man dann auch wieder vergleichen. Ich meine, europaweit kann man schauen, es gibt es halt von 40 bis 80. Ich glaube, die 80% in Belgien sind aber, weil die 80 Euro Strafe zahlen müssen. Ich glaube, es sind wirklich 80 Euro, wenn sie nicht zur Wahl gehen. Da war Österreich immer so im guten Mittelfeld. Ja. Also schauen wir mal, wie das im Herbst ist.
Jetzt habe ich einmal schon kurz das europäische Feld erwähnt mit den Grünen. Wir sehen uns morgen die Ergebnisse in ganz Europa noch genauer an in einer eigenen Folge. Aber sag mir jetzt noch, welches Land, welches Ergebnis dich im Rest der EU besonders überrascht hat?
Naja, also ganz eindeutig zwei Länder, nämlich Frankreich und Deutschland. In Frankreich hat sich das realisiert, was man in Österreich immer so ein bisschen an die Wand gemalt hat, nämlich das Ergebnis von Marine Le Pen ist einfach wirklich, wirklich hoch. Ja. Und die Reaktion von Macron, der glaube ich immer ein bisschen dazu neigt, anzupacken, egal wie es ist, und Neuwahlen zu machen, zeigt ja, wie schlimm das oder wie verändernd das ist. Und Deutschland ist auch wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend. Aber für mich besonders ist einfach der Umstand, dass es da praktisch nur mehr Parteien gibt, die unter 20% liegen, mit Ausnahme der CDU, die aber den Oppositionsbonus in dem Fall hatte, dass man sich vorstellen könnte, dass man mit 16% wie der AfD einen zweiten Platz in Deutschland kriegt, ist unglaublich. Ja. Die SPD liegt am Boden mit 14%. Also Kanzler Scholz ist eigentlich gescheitert, wenn man so will. Und was auch ganz, wie soll man sagen, bemerkenswert ist, ist die Position von Christian Lindner, die FDP wieder bei 5%. Lindner, der eh so lange gezögert hat, dort reinzugehen, genau aus der Befürchtung, dass er nichts durchbringt von dem, was er hat, also was er bringen muss. Also das in Deutschland ist eine ganz schwierige Situation.
Dazu müsste man jetzt noch einen Satz auch nochmal sagen, dass generell die Entwicklung der Liberalen in ganz Europa auch nicht besonders erfreulich ist, weil die haben ja sogar minus 20, also die Fraktion der Liberalen hat insgesamt 20 Mandate eingebüßt und es sieht jetzt auch nicht gerade so aus, als ob die Liberalen derzeit so den Zug haben zum Thema, das alle anzieht.
Na, das ist richtig. Andererseits muss man jetzt wieder sagen, das wäre jetzt wieder die sozusagen andere Brille auf die Situation. Die ersten drei Plätze sind immer noch mit den klassischen großen Mitte-Strömungen, Christdemokraten, Sozialdemokraten und als dritter Liberale. Also die Liberalen sind auch noch vor der neuen Rechten oder und auch vor den Grünen. Aber natürlich in Summe hat dieser Mittelblock einfach verloren und die Ränder sind gestärkt. Das ist, glaube ich, ein unbestreitbares Ergebnis der Wahl.
Lieber Florian, danke für deine Einschätzung.
Danke, Anna.
Das war die erste von zwei Podcasts zur Nachbetrachtung der EU-Wahl, die wir für Sie vorbereiten. Zum Nachlesen finden Sie übrigens auch noch einiges wie gewohnt auf unserer Webseite diepresse.com. Und morgen begrüßt Sie hier im Podcast meine Kollegin Christine Meierhofer. Und zwar mit einem Blick auf den Rest Europas nach der EU-Wahl. Sie spricht dazu mit Oliver Grimm, dem Brüssel-Korrespondenten unserer Zeitung. Für heute sage ich, Anna Wallner, danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Und auf bald!